Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
In dieser Folge unseres Podcasts freue ich mich auf die Begegnung mit Jenny. Sie ist Studentin des Studiengangs Soziale Arbeit in Bremerhaven. Ausgangspunkt unserer Begegnung war eine Veranstaltung an der Hochschule im Rahmen der Veranstaltungsreihe Systemische Beratung von Professor Böver. Helge Schmidt, Einrichtungsleiter der ambulanten Jugendhilfe des DRK Wesermünde, hat in diesem Zusammenhang kürzlich einen Vortrag zum systemischen, ressourcenorientierten und methodenbasierten Ansatz des Kriseninterventionsprogramms FAM bei Studierenden aus dem vierten Semester an der Hochschule Bremerhaven gehalten. Nach einem einleitenden informativen Vortrag wurde anhand von Fallbeispielen und Kleingruppenarbeiten die Prozesse und Aufgaben der Fachkräfte im Umgang mit Menschen aufgezeigt. Durch den gemeinsamen Austausch konnte bei den Studierenden weiteres Interesse für die besondere Form der Arbeit mit Familien geweckt werden. Jenny hat sich dann diesbezüglich unseren Podcast für sich nutzen wollen, um sich intensiver mit dem FAM-Ansatz auseinanderzusetzen. In unserem Gespräch wurde schnell deutlich, wie intensiv und vielfältig sich Jenny in ihrem Studium mit Ideen, Aufgaben und Herausforderungen sozialer Arbeit und insbesondere auch mit dem Bild, wie soziale Arbeit vielfach gesehen wird, beschäftigt. Mit FAM hatte sie vorab noch keine Berührungen und entsprechend gestaltete sich ein interessanter und vertiefender Austausch und Abgleich über Haltungen, professionelles Handeln und berufliche Identitätsfindung. Ich wünsche euch viel Spaß. Wieso kommst du jetzt auf die Idee, dass wir jetzt zusammen einen Podcast machen? Also ich habe von dem Dozenten, der bei euch in der Hochschule war, gehört. Das war wohl eine ganz gute Veranstaltung. Aber dieses Thema findet eigentlich in der Hochschule überhaupt keine Präsenz. Familienaktivierung.
Also wie ich dazu gekommen bin?
Ja, was hatte ich jetzt so angefixt? Dass du sagst, ja, da möchte ich auch drüber schnacken, da möchte ich mehr drüber wissen.
Und zwar, wir haben, also das Konzept der Hochschule ist so, im ersten und zweiten Semester hospitiert man. Mhm. Es sind zwei Semester und insgesamt vier Hospitationsphasen. Und in der einen Hospitationsphase war ich bei der AWO, Flexible Hilfen, und die haben ja auch ein Krisenmanagement. Mhm. Und als ich deinem Kollegen zugehört habe bei der Vorlesung, habe ich mir gedacht, da gibt es aber so viele Ähnlichkeiten und habe dann auch nachgefragt, hat das vielleicht was damit zu tun, mit derselben Maßnahme? Und ich fand einfach die Hospitation bei der AWO toll. Ich fand es toll, dass man eben mit der ganzen Familie arbeiten muss. Und dann hat er ja davon erzählt, er kennt dich und du hältst einen Podcast darüber. Ja. Und ich dachte einfach, wie toll ist die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der da einfach Ahnung drüber hat.
Genau.
Der sich mit dir hinsetzt und dir das erklären möchte.
Ja, genau. Was weißt du über FAM?
Also ich weiß, dass FAM über eine Zeitperiode bestimmt ist. Also es ist eine Maßnahme, die man Familien mit an die Hand geben möchte. Es geht darum, sei es jetzt zum Beispiel Kindeswohlgefährdung, wie geht man mit der Situation am besten um. Ich glaube, es ist auf 6 Wochen beschränkt. Mhm. Und die 6 Wochen durchlaufen Phasen. Und irgendwann guckt man, welche Instrumente geben wir den Eltern mit an die Hand oder der Familie, damit die weiter eigenständig funktionieren können.
Dann sagen jetzt eine kurze Einführung, dass du das ein bisschen einordnen kannst, gerade als Student im Sozialwesen. FAM gibt es seit ungefähr 25, 30 Jahren, also den Dachverband seit 26 Jahren. Und das ist damals entstanden, weil sich die Ökonomisierung in der sozialen Arbeit durchgesetzt hat. Also dass man durch bestimmte und gezielte Maßnahmen Kosten einsparen wollte.
insbesondere im Hinblick auf Fremdplatzierung. Also wenn man Kinder fremdplatzieren muss, also rausnehmen muss aus dem Familiensystem, dann kostet das viel Geld. Und diese Kosten wollte man reduzieren. Und dann hat man in Amerika solche Programme entwickelt, Families First und die Homebuilders-Modelle. Und das ist dann nach Deutschland übertragen worden und in Holland auch. Und hier die deutsche Jugendhilfelandschaft praktisch angepasst worden. Und dann haben wir von diesem amerikanischen Modell von 4 Wochen hier auf 6 Wochen das angepasst. Und das Ziel und die Ausgangssituation war immer am Anfang, Fremdplatzierung zu verhindern. Also, dass die Familie darin gestärkt und gestützt wird, dass alle Menschen auch gute Entwicklungsbedingungen haben und die Gefährdungsgeschichten reduziert sind. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt von FAM.
Und warum habt ihr euch entschieden, das Konzept um 2 Wochen zu verlängern?
Das war damals so in der deutschen Jugendhilfelandschaft, dass man dann einfach diese Phasen auch, sagen wir mal, ein bisschen ergiebiger auch noch nutzen kann. Und dieses Phasenmodell, das ist dann ja euch auch vorgestellt worden, das geht in den ersten 2 Wochen insbesondere darum, dass man eine Einschätzung der familiären Lebenswelten vornimmt. Also sagt, was finde ich da für ein Familiensystem vor, was sind da Stärken, was sind da Risiken. Und mit jedem Familienmitglied wird eine Zielstellung erarbeitet. Und eine persönliche Zielstellung, ganz am Anfang war das sogar so, dass man für jedes Familienmitglied 3 Zielstellungen erreicht hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man denn eine Familie hat mit 8 Kindern, dann hat man viel zu tun. Und diese Zielstellung, das ist dann der Teil, der dann in dieser Aktivierungsphase in den nächsten 2 Wochen dann intensiv trainiert wird. Hast du eine Idee, warum das wichtig ist, dass man an Zielen arbeitet?
Ja, damit man zum einen vergleichen kann, wie die Entwicklung ist. Ich glaube aber auch, damit jetzt im Hinblick auf die Person, damit die selber eine intrinsische Motivation auch verfolgen können, weil sonst wäre das ein bisschen vorgegeben. Ja. Und so sind die an die Pflicht gebunden, sich selbst mit sich auseinanderzusetzen auch.
Ja, und nur wenn ich ein Ziel habe, werde ich dafür auch was investieren, ja, und auch meine Fähigkeiten und Ressourcen darüber aktivieren. Und wenn ich dieses Ziel aber erreicht habe, ja, dann erlebe ich mich ja wieder als wirksam, weil ich Dinge auch geschafft habe. Und Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sind ja in einer schweren Krise. Die sind nicht depressiv oder denen wird von außen gesagt, ihr könnt nicht in der Form zusammenleben. Also die sind letztlich ganz auf dem Minuspunkt fast immer. Über dieses Erreichen von Zielen erleben die sich wieder, dass sie auch was können. Dass sie was erreichen, dass sie was schaffen können. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Ziele so runterbrechen, dass die auch erreichbar sind. Oder zumindest der Weg dahin. Also wenn jemand sagt, ich bin hier schwer alkoholkrank, den werden wir in 6 Wochen nicht trocken kriegen.
Ja.
So, ne, das ist illusorisch. Aber vielleicht kann man hinkriegen, wir werden dann aber versuchen, dass wir uns mal bei der Suchtberatungsstelle umhorchen. Das ist der erste Schritt ist. Und dann geht es darum, für die FAM-Fachkräfte letztlich mit einem riesen Methodenkoffer den Familien Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit sie das dann auch bewerkstelligen können. Und deswegen werden die Fachkräfte auch extra geschult. Gibt es eine 16-tägige Fortbildung, vollkommen intensiv. Und da ist ein Beispiel, also wenn jemand das die passende Methode auch rauszusuchen. Ne? Wenn jemand beispielsweise sagt, ich möchte mein Zimmer tapezieren. Ne? Was fallen dir da für Möglichkeiten ein? Wie kann man sein Zimmer tapezieren?
Mit Tapete?
Zum Beispiel. Wie kriegt man denn die Tapete an die Wand?
Mit Kleber?
Zum Beispiel. Oder mit Heftzwecken. Oder ich kann da Löcher an die Wand bohren und da Haken hinhängen. Ja? Oder ich kann sagen, hier, Jesse, stell dich mal dahin und halt die Tapete fest. Also ich muss das Passende raussuchen und vielleicht habe ich gar kein Kleister. Dann muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Oder sagen, Mensch, das geht aber gar nicht. Oder an der Wand hält gar keine Tapete. Wollen wir da vielleicht das ein bisschen umjustieren? Wollt ihr das schön haben, dass wir da ein schönes Bild malen oder wie auch immer.
Würdest du sagen, die Fachkräfte in der sozialen Arbeit sind der Aufgabe gewachsen? Weil ich habe immer so den Eindruck, dadurch, dass, also was ich auch gar nicht schlimm finde, ich glaube einfach, es ist nur wichtig anzuerkennen, dass der Werdegang nicht standardisiert ist. Also es gibt nicht einen einheitlichen Berufsweg, wie es zum Beispiel in anderen Berufen gibt, sage ich jetzt mal Arzt oder Lehrer werden, sondern Man sieht auch in vielen Einrichtungen, wenn du dann so multiprofessionelle Teams hast, dass eben jeder einen anderen Blickwinkel darauf, was ja auch super spannend ist und auch mega gut für den Adressat oder die Adressatin. Aber ja, es gibt andere Herangehensweisen.
Ja, genau. Und das gibt, weil das Feld so unglaublich groß ist und trotzdem gibt das irgendwelche Basics. Ja, und die werden in den Ausbildungsgängen der Sozialarbeiter ganz wenig vermittelt. Das erleben wir immer wieder, wenn die Kollegen denn in der Fortbildung sind. Die sind zum Teil 20 Jahre im Beruf. Und wenn man denen sagt, Mensch, was hast du denn da für einen Bericht geschrieben? Da ist ja noch nicht mal Subjekt, Prädikat, Objekt in einer Reihenfolge, weil die das dann nicht gelernt haben. Und das sind bestimmte Basics und das wird dann einfach auch trainiert. Wenn ich eine Fortbildung mache und erzähle denen beispielsweise, Mensch, Kommunikation in der Familie ist ganz schwierig, wie die miteinander umgehen. Da haben wir vielleicht unterschiedliche Modelle, ich sag mal Ich-Botschaften oder aktives Zuhören oder Vier-Ohren-Modell oder wie auch immer. Wenn du jetzt meinetwegen noch eine Vorbildung als Erzieherin hast, hast du da zumindest schon was gehört. Ja? Dann sitzt du da in einer Ausbildungsgruppe mit 20 Leuten und sagst, erklär mir mal bitte das Vier-Ohren-Modell. Dann gucken die alle auf den Boden, weil sie es nicht können. Und das müssen sie aber in der Lage sein, dass den Eltern, die ja das benötigen, um ihre Ziele zu erreichen, zu vermitteln.
Vor allem einfach.
Ja, ja, und so, dass das handelbar ist. Ja, und das nützt nichts zu sagen, guck mal, so sieht ein Hammer aus, wenn ich denen nicht erzähle, was ich damit auch machen kann. Ja, und wie ich den vielleicht auch nutzen kann. Und das ist die Schwierigkeit. Und das wird ganz häufig in den Ausbildungsgängen wenig vermittelt. So, unsere Idee ist, dass wir unser Wissen den Familien zur Verfügung stellen. Aber die Familie ist dafür verantwortlich, dass sie das auch nutzt.
Weißt du, was mich groß interessiert hat, auch beim Seminar von deinem Kollegen? Und zwar, weil wenn ich jetzt gerade dran denke, grob fällt mir kein Unterschied ein zwischen systemischer Beratung und FAM, weil beide Maßnahmen oder beide Konzepte arbeiten ja systemisch. Wo würdest du sagen, liegt da der Kernunterschied?
Das ist eine Frage, da muss ich etwas weiter für ausholen. Das darf ich ja eigentlich nicht öffentlich sagen, aber FAM klaut überall, nach dem, was nützt. Und als das mit FAM losging, in der Übertragung der amerikanischen Programme, war das sehr behavioristisch ausgerichtet, also sehr verhaltensorientiert, ne, mit Verstärkermodellen und. Und wir haben damals ja die Originalunterlagen aus Amerika, gab auch amerikanische Trainer. Und die Entwicklung Anfang, Mitte der 80er Jahre, da ging das auch mit systemischen Gedanken los. Also ich habe parallel beide Ausbildungen gemacht, Familienaktivierung und systemische Familientherapie. Und damals gab es aber noch oder ganz wenig Übertragung von systemischer Idee oder systemischer Theorie in praktische systemische Arbeit. Das hat sich einfach entwickelt und ist zusammengeflossen. Wir bedienen uns unterschiedlichster theoretischer Konstrukte. Wir haben beispielsweise ein ganz großes klassisches Instrument ist rational-emotive Therapie, RET, Arbeit mit Glaubenssätzen, sowas. Und das nennen wir aber nicht Therapie, weil wir ja nicht Therapie machen, aber dann rational-emotives Training. Wir haben ganz groß die Ideen von Lösungsorientierung in unserem Programm. Lösungsorientierung, so sagt ihr vielleicht von den Namen Steve DeChaser, Enzo Kimberg, was sie da so entwickelt haben. Enzo Kimberg war seinerzeit auch in der Gründungsveranstaltung des Dachverbandes aus Amerika rübergefahren. Und das haben wir dann integriert als Ideen und haben gesagt, wir nehmen das, was nützt. Wir nehmen das, was hilft. Und wenn das systemisch ist, okay. Und wenn das Transaktionsanalyse ist, ja, auch. Und wenn es Praxis ist, nämlich Anleitung, Lernen am Modell und ich mache mal zusammen mit der Familie einen Kühlschrank sauber oder ich zimmer mal irgendwie ein Brett an der Wand, dann ist das theoretische Konstrukt Tischlermeister Königke.
Ihr geht erst rein, wenn euch die Tür aufgemacht wird und ihr werdet reingebetet. Als ich hospitiert habe, hatten wir einen Fall, das war ganz schwierig, weil es ging um eine Mama mit, glaube ich, 7 Kindern und die haben alle zusammen gelebt und die Mama hat die Fachkraft nicht reingelassen. Und wie würdest du dann sagen, sollte man am besten damit umgehen, weil ohne einen reinzulassen und sich zu weigern, nach außen was zu unternehmen, ist dann ja schwierig, überhaupt eine Beziehung aufzubauen, weil es ständig eine Blockade ist. Aber gleichzeitig willst du die Person ja auch nicht überrumpeln mit deinen Erwartungen, an die Maßnahme?
Wir kriegen ja einen Auftrag vom Jugendamt. Wir versuchen im Erstgespräch eine Familie dafür zu begeistern. Nicht zu überreden, sondern zu begeistern und zu sagen, lass uns doch mal anfangen. Wenn eine Familie sich weigert, dann akzeptiere ich das und weise die Familie darauf hin, was die Folgen sein werden. Wenn das Jugendamt eine Hilfe nicht einsetzen kann und die sieht Gefährdungsmomente, dann wird das Jugendamt unter Umständen sich ans Familiengericht wenden.
Also einfach klare Grenzen setzen, wenn es nicht geht, dann geht's.
Klarheit hilft. Und das auch zu akzeptieren, wenn jemand das nicht möchte oder sagt, nee, so ein Typen wie hier bei mir auf dem Sofa haben. Das ist ja, kann ja alles möglich sein. Aber es geht darum, ihr seid eine Familie und ihr wollt, dass die Kinder hier gut bei euch aufwachsen. Kommen wir da irgendwie zusammen? Und manchmal ist es so, dass in so einem Erstgespräch nur ein Elternteil erstmal sagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Und manchmal Väter gerade nicht. Also wir stellen das FAM-Konzept kurz im Erstgespräch vor, dass sie so ein bisschen das so einordnen. Kann man sich nicht vorstellen. Stell dir mal vor, wie das ist, wenn ich dir jetzt sage, wir kommen aber jeden Tag und jeden Tag so ungefähr 2 Stunden oder 3 Stunden. Da hast du erstmal noch gar keine Vorstellung, was das auch bedeutet. Dann, wenn Menschen das denn für sich so einschätzen, dass sie nicht wollen, haben wir auch schon gesagt, ja, einen schönen Tag noch. Danke, dass sie sich die Zeit genommen haben, dann gehe ich jetzt wieder. Da ist mir auch mein Vater ins Treppenhaus im Jugendamt hinterhergelaufen. Nee, so war das nicht gemeint. Kommen Sie mal wieder. Aber diese Klarheit hat dazu genützt, ne? Und nicht dem zu überreden und ich lasse uns noch mal schön tun oder wie auch immer.
Also du siehst dich gar nicht in der Pflicht, die Maßen zu Ende
überhaupt
zu bringen.
Überhaupt nicht. Ich nicht. Das ist aber eine Schwierigkeit, weil die Träger, die müssen ja auch ihre Fachkräfte bezahlen und müssen ja auch ihre Aufträge abarbeiten. Da muss man dann immer so ein bisschen rumjonglieren.
Ich glaube, das ist wirklich schwierig und eine Herausforderung, die viele Träger und viele Fachkräfte haben, weil es gibt ja auch Familien, die sagen zu dir, nee, ich möchte aber... Und in ihrem Verhalten gibt es aber so einen Zwiespalt zwischen ich möchte und ich tue es aber nicht mit.
Aber das kann ich denen ja spiegeln. Das kann ich ja denen auch methodisch beibringen und sagen, wie schätzen Sie denn Ihre Mitarbeit ein? Und da haben wir auch Arbeitsblätter für, wo ich das dann festmache und sage, gucken Sie mal, haben Sie denn aktiv mitgearbeitet? Das heißt also nicht nur mir zugenickt und geguckt, ob mein Kaffee nicht kalt wird, sondern haben Sie auch inhaltlich was beigetragen? Haben Sie vielleicht auch Hausaufgaben gemacht? Waren Sie bei den Terminen überhaupt vorbereitet oder standen Sie die ganze Zeit nur am Abwasch? Das gibt durchaus Kriterien, denen ich nachkommen kann und kann ich sagen, so, wie schätzt Sie das denn jetzt ein? Was soll ich denn davon halten? Sie waren immer nur am Abwaschen, haben aus dem Fenster geguckt und geraucht und Tür haben Sie mir auch nicht aufgemacht. Was war nochmal Ihr Ziel? Ach, Sie wollten mit Ihren Kindern zusammenleben. Kann ich nochmal das nachfragen, ob das immer noch so ist? Oder ich muss fragen, was würde Ihnen das leichter machen, mit mir zu arbeiten? Gibt es irgendwas, was ich berücksichtigen muss? Wenn wir Fälle anfangen, dann haben wir so im ersten Termin auch eine Arbeitseinheit, die nennt sich bisherige Hilfen, wo ausgewertet wird, um erstmal abzufragen, was sind denn gute Bedingungen, das für eine Zusammenarbeit mal auf den Weg bringen. Bevor ich inhaltlich anfange, was muss ich denn erstmal berücksichtigen?
Ja.
Und das ist für viele Familien erstmal neu. Die kennen das nicht so, dass sie gefragt werden, was deren Bedingungen so sind.
Und das meine ich. Also man könnte jetzt von außen sagen, ja, du schnackst einfach mit denen, aber wie du das ja gerade auch schon erzählst, du hast ein Ziel hinter jeder Frage oder du hast eine bestimmten Vorgedanken, was möchte ich mit der Frage erreichen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zu einfach schnacken. Und ich schnacke als Fachkraft. Aber nochmal eine andere Frage in Bezug zu den Adressaten, Adressatinnen. So, hast du Trigger oder wo du sagst, da kann dann, ja, wie gehst du mit Trigger um, mit in der Arbeit?
Das ist auch eine interessante Frage, weil das betrifft ja die Fragestellung der Haltung insbesondere auch. Und welche Haltung bringe ich bestimmten Klientel auch gegenüber? Kann ich da arbeiten, kann ich da nicht drin arbeiten? Und da geht es immer darum, um die Selbstreflexion. Was triggert mich an? Wir haben ja manchmal eigene Themen, die so in unserer Biografie liegen, wo das dann einfach schwierig ist. Die muss ich wahrnehmen. So. Im FAM ist es ja so, dass die Fachkräfte sehr intensiv arbeiten, bis zu 20 Stunden die Woche. Und dann stell dir das nochmal vor, bei dir privat. 20 Stunden kommt da jemand in der Woche und bringt dein Leben von links nach rechts. Das ist extremst anstrengend.
Und wie gehst du da persönlich mit Trigger um, wenn du merkst, der Klient oder die Klientin löst in mir was aus?
Naja, wir haben ja im FAM zusätzlich die Möglichkeit, dass wir die Hilfen werden wöchentlich beraten. Also wir haben immer eine externe Person als FAM-Berater, die besonders geschult sind, die auch diese Reflexionsprozesse auch auffangen und aufgreifen. Mhm. Und da hat man dann Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Den könnte ich auch jederzeit anrufen. Also nicht nur jetzt in der Woche, sondern das ist praktisch schon Backup. Und wenn mir das auffällt, das sollte mir nur auffallen. Also Sensibilität sag mal, dieses Bauchgefühl, das ist eines der wertvollsten Werkzeuge bei uns.
Ja. Habt ihr geplante Supervisionen FAM? Also, dass ihr euch irgendwie wöchentlich oder monatlich zusammensetzt?
Also, die Fälle werden wöchentlich beraten. Wöchentlich. Das ist Standard. Und die FAM-Fachkräfte, die sind ja explizit ausgebildet mit diesen 16 Tagen. Die FAM-Berater sind Kollegen, die eigentlich auch FAM-Fälle gearbeitet haben und eine zusätzlich therapeutische Ausbildung. Und für die Berater gibt's letztlich auch noch eine Kontrollsupervision. Diese wöchentliche Reflexion, die ist Pflicht. Und das ist schon nicht ohne. Also,
und wie sieht diese Supervision wöchentlich aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
Die Fachkraft hat eine Reflexionsmöglichkeit und aber auch eine Aufforderung. Also es wird immer danach gefragt, mit welchen Methoden hast du an welchen Zielen gearbeitet? Was ist dir dabei selber besonders gut gelungen? Was sind so Knackepunkte, die dir aufgefallen sind? Was sind die nächsten Entwicklungsschritte? Was sind deine Hypothesen? Was ist deine Frage für die Beratung? Ja, und das ist sehr kompakt.
Also es ist ein 1:1 Gespräch.
Sowohl als auch. Das ist auch trägerabhängig. Ich fand das immer gut, wenn alle Fachkräfte nach Möglichkeit dann teilgenommen haben, weil das eine Perspektiverweiterung ist.
Ich finde aber auch, Kritik ist immer so negativ, weil Kritik bedeutet ja einfach nur, ich teile dir was mit und gebe dir aber auch einen Lösungs. Und es ist immer damit verbunden, ich sage dir einfach, du bist nicht gut genug. Und das stimmt ja gar nicht.
Und manchmal kann man aber auch sagen, da musst du nachbessern, das war nicht sauber.
Kannst aber das hier machen.
Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wie kriege ich das denn hin? Und dann kann mir aber vielleicht ein Kollege was sagen, oh ja, das ist ja auch toll, bin ich gar nicht von selber drauf gekommen.
Ja, also zum Beispiel in der Transaktionsanalyse, da machen wir auch öfters kollegiale Beratung, weil wir auch alle irgendwo Erfahrung haben im sozialen Bereich. Und ich muss aber auch sagen, manchmal geht es vielleicht gar nicht darum, eine neue Methode herauszufinden. Okay. Manchmal hilft auch schon das Gefühl zu wissen, ich bin nicht die Einzige, die nicht weiter weiß. Weil das Gefühl zu haben, du hast noch weitere Kollegen, die dich umgeben und die das nachempfinden können und die empathisch sind, das hilft manchmal auch schon. Und gibt den neuen Mut.
Absolut. Und es geht ja auch darum, dass ich diese Fähigkeiten letztlich bei den Familien auch freischaufe, dass sie das auch selber lösen können. Und da haben die ja manchmal viel bessere Ideen als ich. Also sich da auch, das ist so ein komisches Wort, aber auf Augenhöhe. Nee, ich kenne mich aus, wie es in Familien sein sollte, damit die Entwicklung für alle gut ist. Das erzähle ich denen auch. Ich finde mich richtig gut. Wenn ich das so Fachkräften erzähle, dann sind die manchmal erschrocken darüber. Oh. Wie ist der denn arrogant oder so? Familien nehmen das aber als Sicherheit. Ah ja, da kennt einer sich aus. Der führt mich durch die Krise. Das ist einer, der nicht immer nur nach dem Kompass gucken muss, sondern der weiß, aha, da hinten müssen wir hin. Und wenn du Vätern mal erzählst, meine Güte, wie geil ist das denn, wie sie ihr Fahrrad reparieren? Boah, wieso, das ist doch nix. Dann sage ich, ja, ich kann das aber nicht. Können Sie mir das vielleicht auch nochmal? Ich habe auch immer einen Platten. Unsere Kompetenz bezieht sich auf Entwicklungsbedingungen und wie Familien funktionieren und wie Wertesysteme funktionieren. Aber andere Fähigkeiten sind bei den anderen Menschen viel mehr auch ausgebildet.
Und das meine ich mit Schnacken. Für manche mag das banal sein, aber du weißt, wo du ansetzt und du weißt, was es bewirken kann. Ich hatte zum Beispiel Leute, habe ich mit Kindern zusammengearbeitet und bei Kindern ist es oftmals so, entweder sie vergleichen sich sehr viel oder unterschätzen ihre Fähigkeiten. Weil sie Angst vor Ablehnung haben. Mhm. Und denen allein schon zu sagen, ich habe heute gerne mit dir gearbeitet, da siehst du direkt ein strahlendes Gesicht, wo andere denken würden, das macht nicht viel aus.
Thema Ermutigung, was du ansprichst, das ist auch ein Kernpunkt, Fundament von FAM, Individualpsychologie, wie uns das verloren gegangen ist. Wie simpel das aber manchmal ist und wie wertvoll. Und wir haben mit ganz vielen Menschen zu tun, ganz vielen Kindern, die vollkommen entmutigt sind.
Auf jeden Fall. Ne? Also das kann ich auch immer wieder sehen. Und dass dann alles, was sie auf sich beziehen, dann schon definitiv ist. Also ich kann das nicht. Und es ist immer, ich kann's nicht. Ja. Und nie, ich kann noch.
Beispiel, Schule. Da wird dir nie erzählt, du hast 90 Wörter richtig geschrieben.
Ja.
Sondern du hast 10 falsch. Das ist aber das, was du sagst mit Schnacken. Wenn ich sehe, beispielsweise, da ist ein Kind vollkommen entmutigt, dann kann ich das auf der Interventionsebene versuchen, den Eltern was an die Hand zu geben, unabhängig von dem, was an Zielen da ist. Das sehe ich ja trotzdem.
Ja.
Oder wenn ich mitkriege, Mensch, die kriegen das nicht hin, einen Streit einigermaßen zu lösen, ohne dass der eine heiße Ohren hat und der nächste ein blaues Auge. Und zu sagen, Freunde, komm, da müssen wir doch auch nochmal bei. Kann ich euch dafür begeistern, dass wir uns das auch nochmal angucken? Ich muss extremst aufmerksam sein.
Und das ist ja auch, glaube ich, dieser Trick, dass man im System arbeitet, weil du dich dann nicht einer Person zuwendest, sondern du siehst alle Akteure und du verstehst die Dynamik und weißt, wo du am besten ansetzt.
Aber wir initiieren keine langen therapeutischen Prozesse, sondern das muss letztlich auch funktional bleiben. Das war nun der erste Teil des auch für mich sehr bereichernden Gesprächs mit Jenny. Ich bin sehr begeistert darüber, wenn sich jemand im Rahmen des Studiums mit der Berufsrolle, mit dem Status von sozialer Arbeit und mit der Identitätsfindung auseinandersetzt. Und ich hoffe, dass über den Austausch über FAM auch die eine oder andere Inspiration weitergereicht werden konnte.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.